Ja, wir haben gerade gehört, das Leben ist abenteuerlich. Wir waren alle mal Anfänger beim Autofahren, im Leben, in der Liebe und im Glauben. Die Reise ins Land des Glaubens ist abenteuerlich. Unbekanntes, Verwirrendes, Scheitern und unbändige Freude und innerliches Wachstum, all das gehört zum Abenteuer. In unserer Predigtreihe Abenteuer Glaube begegnen wir heute einem Mann, der zum Glauben an Jesus Christus kommt und dessen erste Schritte als Christ wir begleiten. Unbekanntes und Verwirrendes, Scheitern und Freude und Wachstum, all das erlebt dieser Mann. Es handelt sich um den Zauberer Simon aus der Apostelgeschichte 8. Er gehörte ohne Zweifel zu den Mächtigen. Wie misstrauisch bist du, wenn es um Reiche und Mächtige geht? Traust du denen alles zu? Simon ist sicher ein Mann, den man schnell misstrauisch beäugt. Die Geschichte seines Glaubens ist ein richtiges Abenteuer mit Höhen und mit Tiefen und mit wichtigen Erfahrungen. In Apostelgeschichte 8, Vers 4 bis 25 hören wir, wie er sich taufen lässt. Die Umstände werden wir uns anschauen. Als zweites werden wir zeugen, wie er einen Rückfall erleidet und was das auslöst. Und drittens gibt Simons Geschichte auch der Gemeinde einen kurzen Hinweis, was ihre Aufgabe ist und was nicht. Zum ersten also Simons Glaubensbeginn. Wir befinden uns in Samarion, zusammen mit Philippus, einem der ersten Christen. Von ihm haben wir auch im Taufgottesdienst vor 2 Wochen gehört, nämlich wie er dem äthiopischen Minister begegnete. Heute schauen wir uns sozusagen an, was zuvor geschah. Samarien also. Eine Umgebung, in die Philippus wohl nicht freiwillig gegangen wäre, weil die Leute da so seltsame Ansichten über die Religion haben. Aber die Christen werden verfolgt, unter anderem von einem gewissen Saulus. Und Gott scheint diese Situation nutzen zu wollen. Die zerstreuten Christen können ja immerhin dort, wo sie sich sicherer fühlen, von Jesus, dem Christus, berichten. Und das macht Philippus. Er kam in die Stadt Samariens und verkündigte ihnen Christus. Wie tut er das? Zunächst wirkt es wie eine Show. Die unreinen Geister fuhren aus vielen Besessenen aus mit großem Geschrei. Auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht. Und es kam eine große Freude auf in dieser Stadt. Die Leute erleben Dinge, die sie sich nicht hätten träumen lassen. Große Begeisterung, Applaus. Aber es ist keine Show. Vielleicht ist es auch nicht wahr, dass applaudiert wurde. Denn Philippus veranstaltet kein großes Spektakel. Wir lesen nämlich nicht, Philippus heilte und trieb Geister aus, sondern es wirkt wie Begleiterscheinungen seiner Predigt. Unreine Geister fuhren aus und Kranke wurden gesund. Diese Wunder machen die Menschen froh. Und nicht sensationsgierig. Wenn du erlebst, dass jemand frei wird von inneren Zwängen, dann kann es schon sein, du willst mehr, aber vor allem ist da diese Freude. Wie wundervoll zu sehen, dass Menschen sich so positiv verändern können. Klar, du willst wissen, wie geht das zu? Ich habe ganz genau gesehen, dass dieser Mann da vorne, der von Jesus erzählt, kein Hokuspokus veranstaltet hat. Aber da war eine Macht, die spürbar war. Und mein Nachbar sagte, das war gerade für mich. Mein Leben will dieser Gott erneuern und bereichern. Wirklich nicht Philippus hat mich befreit, es war Jesus Christus. Freude. Das ist der Anfang, zu sehen, dass sich tatsächlich etwas verändert. Es ist ja wahr, wir wollen sehen, dass sich etwas tut in unserem Leben. Und das nicht einfach aus Sensationsgier, sondern aus Sehnsucht. Und deshalb sind Zeichen wie körperliche und seelische Heilung wichtig. Sie öffnen uns die Augen. Jesus Christus ist wirklich da. Er lebt, er handelt und das macht uns froh. Froh, aber nicht unbedingt gläubig. Die Freude ist ein Anstoß zu fragen, was ist da passiert? Wieso ist dieser Mensch so neu? Und hier hat die Verkündigung ihren Platz. In der Apostelgeschichte heißt es, als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen. Liebe Leute, es gibt Gott. Nicht als wabernde Macht irgendwo, sondern als ein jemand, der dich liebt. Sein Reich ist ein Reich der bedingungslosen Liebe und absoluten Treue. Er fordert nicht fromme Übungen von dir, er manipuliert dich nicht, denn er will uns Menschen nicht als Sklaven, sondern als Freunde. Deshalb hat er sich sogar umbringen lassen für dich am Kreuz, als wäre er ein Verbrecher. Lieber wollte er selbst tot sein, als zusehen müssen, dass du das Leben verlierst. Hast du Kinder? Ist es dir egal, wenn sie ins Verderben laufen? Nein. So fehlt Gott auch. So fehlt Jesus Christus. Er will bei dir sein, ewig. Er will, dass du leben kannst, erfüllt, mutig, glücklich, frei, und zwar jetzt und ewig. Vertrau dich ihm an. Er lässt dich nie im Stich. Wenn jemand das hört, so ist es möglich, dass er dieser Rede glaubt, so dass er antwortet, und zwar nicht dem Prediger, sondern Jesus Christus selbst. Glauben, das ist seine Karten auf Jesus setzen, sich der Liebe anvertrauen, ein Geschenk, ein Wagnis. Und auf das folgt die Taufe, die Urkunde des Glaubens, das fröhliche Fest der Verbindung mit Gott. All das, liebe Gemeinde, trifft auf die Stadtbewohner hier in Samarien zu. Sie alle glauben und lassen sich deshalb taufen. Und es trifft ebenso auf Simon zu, bei dem wir jetzt endlich angelangt sind. Vielleicht ist dieser Gedanke unbequem, denn man mag Simon nicht so sehr leiden. Es war aber ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und das Volk von Samarien in seinen Bann zog, weil er vorgab, er wäre etwas Großes. Und alle hingen ihm an, klein und groß, und sprachen, dieser ist die Kraft Gottes, die Große genannt wird. Ein Mann von Ansehen und Geltung ist dieser Simon, ein Prominenter, beklatscht und beachtet, ein ganz Großer, und er weiß das zu nutzen. Er hat Macht über Menschen, er kann sie beeinflussen. Simon kann tun, was ihm gefällt, und er gefällt sich in seiner Erhabenheit nicht sehr sympathisch. Und von diesem Simon lesen wir nun, da wurde auch er gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und mächtigen Taten sah, die geschahen, geriet er außer sich vor Staunen. Denkt jemand, was, der lässt sich taufen? Ach, der macht das nur, weil es gerade alle machen. Wahrscheinlich will er seinen Einfluss auf die Leute, bei den Leuten sicherstellen. Wie kritisch hörst du das? Wie kritisch hörst du, dass der Unternehmer und Influencer Cedric Solms von echtem inneren Frieden spricht? Im Alter von 17 Jahren hat er eine Charity Foundation für Umweltbewusstsein in Armenien gegründet, etwas später zwei Unternehmen für Recycling und im Sommer 2020 die Social Media Agentur For You Marketing, und jetzt will er Priester werden. Vielleicht menschlich hier irgendwie misstrauisch zu sein und zu denken, na, ob das alles so stimmt. Menschlich vielleicht, aber nicht unbedingt gerecht. Mit dem biblischen Bericht jedenfalls deckt es sich nicht, dass Simon nicht wirklich von Herzen gehandelt hätte. Wir hören nicht, Simon hätte seinen Glauben bloß vorgetäuscht. Nein, es heißt schlicht und ergreifend, er wurde gläubig. Es sind auch bei ihm nicht die Wunder, die ihn aus Sensationsgier zu einem Lippenbekenntnis veranlassen. Ausdrücklich heißt es zuerst, dass er gläubig wurde und sich taufen lässt. Und erst dann ist die Rede von seinem Staunen über Jesu Wirken. Wir haben keinen Grund, an Simons Glauben zu zweifeln. Selbst wenn der Glaube seiner Landsleute ihn dazu brächte, das ist doch normal. Wenn sich Gemeindekinder taufen lassen, haben die Christen dieser Gemeinde ja auch Glauben vorgelebt. Und trotzdem muss es irgendwann dein eigener Glaube werden. Simon hat es wirklich gepackt. Zu diesem Jesus will ich gehören. Gottes Reich soll in mir wachsen. Auf die Befreiung von meiner Schuld will ich setzen. Ich will das ewige Leben erben. Wenn sowas einem der oberen 10.000 geschieht, wie faszinierend das ist. Und es geschieht, Simon, wie wundervoll. Aber nun dürfen wir Simon noch weiter begleiten. Was passiert jetzt? Es beginnt ein Lernprozess, nach der Taufe übrigens. Denken wir nur nicht, dass wir vorher schon alles wissen und glauben und richtig machen müssten, damit wir Taufe empfangen können. Simons Lernprozess setzt jetzt ein, sein Abenteuer geht weiter und es ist hart. Schauen wir es uns an. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn der war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach: Gebt auch mir diese Macht, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Viel ist darüber debattiert worden, wie sich Taufe und Heiliger Geist zueinander verhalten. Warum spielt hier die Handauflegung der Apostel so eine große Rolle und an anderen Stellen überhaupt nicht? Woran merkt man, dass der Heilige Geist auf jemanden gefallen ist? Ich kann auf all diese Fragen jetzt keine Antwort versuchen, das ist zu viel. Wichtig ist nur jetzt hier, Simon ist elektrisiert. An irgendetwas muss er gemerkt haben, dass Gottes Geist den frisch entschiedenen Christen auf den Leib gerückt ist. Faszinierend. Und was ist nun Simons Reaktion auf diese Faszination? Was wäre deine? Vielleicht würdest du Petrus und Johannes anbetteln: Bitte legt auch mir die Hände auf. Ich will das auch erleben, wie Gottes Geist mich durchfährt und verändert. Ich will dieses Glück spüren, diese Klarheit. Aber das ist nicht, was Simon tut, sondern seine Reaktion ist: Wahnsinn, das will ich auch können. Ich will auch Heiligen Geist verteilen. Die Faszination wird für Simon zur Anfechtung. Er erleidet einen Rückfall. Er fällt zurück in sein früheres Selbstbild. Er war doch immer der Mächtige, der Angesehene. Es ist ja wohl keine Kleinigkeit, den Titel Kraft Gottes zu tragen. Manchem steigt schon ein Doktortitel zu Kopf. Diese über lange Jahre eingeübte Rolle setzt sich jetzt wieder durch. Ich will auch diese Macht haben. Und nicht nur das Selbstbild von früher ist wieder da, sondern auch die Verhaltensmuster. Simon hat gelernt, wie man erreichen kann, was man will. Geld regiert die Welt. Also bietet er Johannes und Petrus Geld an. Ganz logisch für einen, dem solches Handeln in Fleisch und Blut übergegangen war. Verurteilst du Simon dafür? Da ist ja wieder der Unsympath, habe ich mir ja gleich gedacht. Das war nur ein Fake mit seiner Taufe. So verständlich diese Gedanken sein mögen, ich sage dir, sie sind ungerecht. Hattest du nicht Jesus versprochen, ab jetzt sehe ich jeden Menschen mit Gottes Augen? Was tust du gerade? Sind es Gottes Augen, mit denen du Simon verurteilst? Weißt du nicht, wie schwer es sein kann, aus eigener Erfahrung schlechte Angewohnheiten loszulassen? Dass zum Beispiel jemand geizig, eine Christin wohlgemerkt, wie kann das nur sein? Vielleicht hat sie in ihrer Kindheit ständig Mangel gelitten und wenn sie mal was hatte, es mit Zähnen und Klauen verteidigt. Es kann durchaus sein, dass sich dieses Verhalten immer mal wieder durchsetzt, bis heute. Es bedarf schon einer Menge Arbeit unter der Hilfe von Gottes Heiligem Geist, so alte Verhaltensmuster zu durchbrechen. Oder einer ist unversöhnlich, ein Christ wohlgemerkt. Wie kann das nur sein? Vielleicht ist er einmal in seinem Leben so mit Füßen getreten worden, dass er sich schwor, nie wieder lasse ich so mit mir umgehen. Und dieser gesunde Selbstschutz hat im Laufe der Zeit auch Macht bekommen über Lebensbereiche, die mit damals gar nichts zu tun haben. Es bedarf schon einer konkreten Befreiung durch Jesus, diese Zusammenhänge zu erkennen und sich von ihnen zu verabschieden. Solche tiefgreifenden Veränderungen brauchen Zeit. Sie geschehen selten plötzlich. Es ist höchst unrealistisch, von dem Zauberer Simon zu erwarten, dass er gleich ein perfekter Christ ist. Es ist unrealistisch, von irgendjemandem zu erwarten, dass er ein perfekter Christ ist. Das gibt es nicht. Oder nur so, ein perfekter Christ ist jemand, der immer wieder zu Jesus flieht. Jemand, der immer ehrlicher mit seinen Rückfällen umgeht und sie zu Gott bringt. Jemand, der lernt, dass er umkehren kann. Simon lernt das gerade. Auf die harte Tour. Hören wir uns an, was Petrus ihm zu sagen hat. Dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache. Dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum tu Buße für diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir vergeben werden möge das Trachten deines Herzens. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verstrickt in Ungerechtigkeit. Harte Worte. Machtvoll klingen sie. Vielleicht ist es gerade das, was Simon jetzt braucht, um aufgerüttelt zu werden, dass ihm dem Großen Großes entgegentritt. Es fordert ihn heraus, die Worte ernst zu nehmen. Was? Ich fahre ins Verderben? Könnte das wahr sein? Ja, Simon sagt selbst, ist das nicht so, wenn du dich an dein Geld hältst, ist das dein Verderben? Du hast vergessen, dass man Gottes Liebe und das ewige Leben nicht kaufen oder verdienen kann. Er schenkt sie dir. Nimm das an, gib Kontrolle ab. Gott ist der Einzige, der dein Leben verlässlich zum Guten führt. Wenn Menschen dich kontrollieren wollen, werden sie scheitern. Wenn du selbst alles kontrollieren möchtest, einschließlich dich, wirst du scheitern. Solche aufrüttelnden Worte brauchen wir hin und wieder. Auch ein Christ muss sich schon mal sagen lassen, hier ist dein Herz nicht rechtschaffen vor Gott. Du lügst dir selbst in die Tasche und Gott gleich mit. Aber das ist keine Schande. Auch für Simon nicht. Petrus haut ihm die Wahrheit daher nicht einfach nur um die Ohren, sondern er erinnert ihn an den Ausweg. Es ist der Weg, den Simon im Grunde schon kennt, Umkehr. Tu Buße, bitte um Vergebung. Ich habe eben gesagt, das ist es, was einen Christen ausmacht. Immer wieder ist Umkehr nötig und ganz natürlich möglich. Es ist keine Schande, sondern ein Vorrecht. Die Möglichkeit, die Gott uns schenkt, um Zerstörerisches in unserem Leben loszulassen. Und sie ist ganz einfach. Sie besteht in einem Gebet. Vater im Himmel, ich habe versagt, bitte vergib mir. Ich möchte nicht, dass es mich von dir trennt. Amen. Und Petrus sagt noch mehr. Er spricht zu Simon, als würde er ihn gut kennen. Dabei ist das eher unwahrscheinlich. Petrus klingt wie ein Sprachrohr des Heiligen Geistes. Du bist voll bitterer Galle und verstrickt in Ungerechtigkeit. Simon, ich sehe, dass du voller Wut bist und in eine Stolperfalle geraten. Petrus muss nicht wissen, woher diese Wut kommt und was die Stolperfalle ist. Aber wir können es erahnen. Denn sicher ist es nicht leicht für Simon, dass seine Bedeutung für die Menschen seines Umfeldes gesunken ist. Wer Jesus Christus folgt, braucht keine Zauberer mehr. Er muss keine Prominenten anhimmeln. Vielleicht macht der Machtverlust Simon wütend. Macht ist seine Stolperfalle und sie hat ihn gerade voll hingestreckt, als er die Wirkung der Handauflegung durch die Apostel sah. Es ist heilsam, sich solcher Stolperfallen bewusst zu werden und solcher Gefühle. Wie viel uneingestandene Wut rumort auch in Christen. Es kann Wut darüber sein, dass sich das Leben ändert und das auch noch auf andere Weise als gedacht. Es kann Wut darüber sein, dass ich alte Verhaltensmuster ablegen muss und vertraute Wege nicht mehr gangbar sind. Zum Beispiel eben, dass ich nicht mehr durch meine Glanzleistungen der Große bin und plötzlich mit meinem Geld nichts mehr erreiche. Es gibt die Wut darüber, dass es anderen, die nicht Christen sein wollen, anscheinend so viel besser geht als mir. Die zerbrechen sich nicht dauernd den Kopf darüber, was richtig ist und was nicht. Es gibt die Wut darüber, dass ich nie einen Partner fürs Leben gefunden habe oder darüber, dass Gott mich nicht geschützt hat vor gewissen Erfahrungen. Auch Getaufte können bittere Galle und Ungerechtigkeiten mit sich herumschleppen. Es braucht Gottes Seelsorge, um sie zu erkennen und loszulassen. Simon musste hören, du, deine Gewohnheit, Macht auszuüben, ist schädlich geworden. Du definierst dich darüber, was du bewirken kannst. Das fühlt sich erstmal gut an, aber es schadet dir. Du hast nämlich eine Heidenangst, deine Macht zu verlieren. Denn wenn du sie verlierst, verlierst du dein Selbstwertgefühl. Klar, dass du das nicht willst. Aber du hast einen Ausweg. Jesus Christus liebt dich unabhängig davon, was du für Macht hast, was du leisten kannst. Er liebt dich, egal wie viele oder wie wenige Menschen dich kennen. Lass ihn deinen Selbstwert bestimmen. Dieser Wert ist nämlich 1+, da geliebtes Kind Gottes. Uneingestandene Wut ist gefährlich. Sie zerfrisst uns innerlich, sie stört unsere Beziehungen, auch unsere Gottesbeziehungen. Wie gut, wenn der Heilige Geist dann jemanden schickt, der uns vielleicht unwissentlich mit der Nase draufstößt. Das kann erschreckend sein, aber so können wir es Gott abgeben und loswerden. Wie war es denn nun für Simon? Wie reagiert er auf Petrus Zurechtweisung? Wir lesen, da antwortete Simon und sprach, bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt habt. Was soll das nun wieder? Ist es nicht unangemessen? Ich will nicht, dass es für mich unangenehm wird. Sorgt dafür, dass es nicht passiert. So kann man Simons Worte vielleicht verstehen. Aber es kann auch anders gemeint sein. Bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt habt. Was haben denn Petrus und Johannes gesagt? Das war doch mehr als du gehst ins Verderben. Sondern das war eine Wahrheit über Simon. Es war die Zusage, dass Umkehr und Vergebung möglich sind. Es war das heilsame Aufdecken seiner Wut und Stolperfalle. Simon hat verstanden. Er beschließt, nichts von alledem komme über mich, nichts von all dem soll mich überwältigen. Meine Ungerechtigkeit, meine Sünde sollen mich nicht von Gott entfernen. Ich will doch Christ sein, ich will Christ bleiben. Und ein Zeichen dafür, dass er es wirklich ernst meint, ist seine Gebetsbitte. Für so einen Menschen, dessen große Versuchung die Macht ist, das alles selbst können, für so jemanden ist es eine große Überwindung, jemand anderen um Hilfe zu bitten. Aber Simon bittet, unmissverständlich, bittet ihr den Herrn für mich. Er vertraut sich anderen Menschen an, sogar ausgerechnet denen, die ihm unangenehme Worte zugemutet haben. Wie mutig ist er? Das ist riskant. Simon wird erleben, ob sich das Risiko lohnt. Sein Vertrauen wird nicht enttäuscht werden. Er wird erleben, wie wirksam das Gebet anderer sein kann, wie mächtig. Und dass er davon profitiert. Ist das schwer für dich, dich anderen Menschen anzuvertrauen? Das kann sehr schwer sein, vor allem wenn man enttäuscht wurde, wenn das Vertrauen missbraucht wurde. Oder wenn man immer der Macher war, der Kümmerer. Wie wirst du dich entscheiden? Wirst du jemanden um Gebet für dich bitten? Ich gebe nur eines zu bedenken, tust du es nicht, bleibt dir wohl eine Enttäuschung erspart. Aber du hast auch keine Chance, das Gegenteil zu erleben. Verlässlichkeit, Zuspruch, Veränderung. Simon hat sich dazu durchgerungen, Petrus und Johannes um Gebet zu bitten. Sicher mit Herzklopfen, jetzt haben die beiden mich in der Hand. Werden sie mich nun von sich abhängig halten? Es ist abenteuerlich für Simon. Und sein mutiger Schritt wird sich auszahlen, das behaupte ich. Und ich behaupte es, weil ich es an Johannes und Petrus Verhalten sehe. Es ist ein Verhalten, das uns als Gemeinde angeht. Hier nämlich sind wir zu guter Letzt bei dem kurzen Hinweis angelangt, was ist die Aufgabe der Gemeinde und was nicht. Ich lese noch Vers 25. Als sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie wieder um nach Jerusalem und predigten das Evangelium in vielen Dörfern Samarias. Das ist es, was Petrus und Johannes und bald auch Philippus tun. Sie kehren um. Neun Aufgaben entgegen, aber für Simon ist das zweitrangig. Erstrangig ist es, die Apostel kontrollieren ihn nicht. Offensichtlich vertrauen sie Jesus, dass er, der unsichtbare Herr, wirklich gegenwärtig ist und sich um seine Leute kümmert, eben auch um Simon und die vielen anderen jungen Christen in Samarien. Johannes und Petrus sind keine Gurus, die eine ihnen hörige Gemeinde aufbauen und sie dann nach ihrer Pfeife tanzen lassen. Vielmehr sind sie gehorsame Nachfolger Christi. Sie nehmen wahr, wann ihr Auftrag zu Ende ist. Sie wissen, die Macht, auch die Gottes Heiligen Geist weiterzugeben, ist nicht ihre Macht, sondern Gottes. Sie sind ein wichtiges Werkzeug für Jesus, aber eben auch nur ein Werkzeug. Das respektieren sie, gelassen, fröhlich. Sie müssen nichts kontrollieren, nichts festhalten. Die Apostel sind ein Vorbild für die Gemeinde aller Zeiten. Es ist unsere Aufgabe, Christus zu verkündigen. Es ist unsere Aufgabe, im Hören auf Gottes Geist den Menschen Wahrheit zuzumuten und ihnen Auswege aus der Stolperfalle zu zeigen. Es ist unsere Aufgabe, für Menschen zu beten. Es ist unsere Aufgabe, frisch Bekehrte zu begleiten. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, Menschen unter Kontrolle zu halten. Es ist Jesus Christus, der sich um sie kümmert. Er will und schafft das Beste für sie. Erstaunlich, nicht wahr? Es kann sogar ein starkes Zeugnis für Gott sein, wenn ein Christ weggeht. Ihr Lieben, nun haben wir Simon beim Beginn seines Lebensabenteuers begleitet. Wir haben gesehen, wie er die ersten Schritte ins Land des Glaubens tat. Wir haben an ihm gesehen, Taufe, das ist was für Anfänger, nicht für Profis. Nur Mut, fang an. Lass dich nicht von deinen Rückfällen entmutigen. Sie sind keine Schande. Sie helfen dir zu üben, was wir immer wieder brauchen, Umkehr. Sich an Christus hängen. Und das Schöne, du bist nicht allein mit dieser Übung. Das ist ein großes Pfund der Gemeinde. Wir können füreinander Apostel sein, füreinander beten, einander halten und einander loslassen. Amen.